Wir fahren weiter in 1. Korinther 12 am Schluss. Ich habe eine ganz gute Frage bekommen, hier auf das Rednerpult. Nicht um die Taufe mit Feuer beten, drei Punkte, aber wir singen, zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. So, jetzt bin ich in der Schlinge, ja? In Apostelgeschichte 18 kommt Apollos nach Ephesus und von ihm heißt es, dass er die Heilige Schrift gründlich kannte. Er lehrte sorgfältig die Dinge von Jesus, Apostelgeschichte 18, 25. Und es heißt weiter von ihm, dass er inbrünstig war im Geist. 18, 25. Dieser war in dem Wege des Herrn unterwiesen und inbrünstig im Geist, so nach alter Elberfelder, redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesu. Wiewohl er nur die Taufe Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Da sehen wir, das war nicht jemand, der so ein bisschen das Bewusstsein eingeschränkt hatte, ja? Sondern er lehrte sorgfältig, aber nicht irgendwie so kalt und äußerlich und so rein akademisch, sondern sein Herz brannte in ihm, ja? Genau das, was die Emmaus-Jünger erlebt haben, als der Herr ihnen das Alte Testament ausgelegt hat auf ihn hin, Lukas 24, sie sagen, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Wege. Das ist natürlich etwas ganz anderes, was man meint mit Feuertaufe ist, da strömt ein Energiefluss und man fällt zu Boden und eben so passiv, ja, und so weiter. Es ist nicht dasselbe, eben dieses Brennen im Herzen. Und dann wird das in Römer 12 auch gesagt für alle Gläubigen, wenn es heißt, die Liebe sei ungeheuchelt, Römer 12, Vers 9, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Vers 11, im Fleiße nicht nachlässig, inbrünstig im Geist, dem Herrn dienend. Also diese innere Ergriffenheit von Gottes Wort, das ist natürlich etwas ganz Wichtiges. Und das darf nicht fehlen, wenn wir beginnen, Gottes Wort einfach so cool weiterzugeben, dann fehlt uns dieses Feuer eben, das der Herr in unseren Herzen anzünden soll. Aber das ist etwas ganz anderes. Ja, wir fahren weiter. 1. Korinther 12. Neunundzwanzig sind etwa alle Apostel. Dieses etwa drückt aus, dass wir diese rhetorische Frage mit Nein beantworten müssen. Natürlich sind nicht alle Apostel. Apostel Jesu Christi waren nur die Zwölfe, in diesem autoritativen Sinn, und Paulus. Das ist auch im Grundtext so. Also der Grundtext ist grammatikalisch so formuliert, dass jede Frage mit Nein beantwortet werden muss. Etwa alle Propheten? Nein, natürlich nicht. Sind etwa alle Lehrer? Nein, sicher nicht. Haben alle Wunderkräfte? Nein. Haben etwa alle Gnadengaben der Heilungen? Nein. Reden etwa alle in Sprachen? Nein. Und wir wissen, wie verbreitet das ist, dass gesagt wird, das sollte eigentlich in Sprachen reden, sollte jeder Gläubige können. Da wird zwar noch gesagt, ja gut, man kann nicht sagen, jeder hat die Gabe des Sprachenredens, aber dass er mal wenigstens bei der Feuertaufe in Sprachen spricht, ja. Aber hier, ja, Sie sagen Feuertaufe, Geistestaufe. Eben, das wird ja auch miteinander vermischt. Aber hier steht nicht, haben alle die Gabe der Sprachen, sondern reden etwa alle in Sprachen? Nein? Also ist ganz klar. Das wird hier ganz klar ausdrücklich gesagt, das ist mit Nein zu beantworten. Und ebenso das Übersetzen. Übersetzen etwa alle. Nun wird noch ein vortrefflicherer Weg aufgezeigt und das führt uns zu Kapitel 13. Was ich überschrieben habe mit die Liebe als Voraussetzung zum Gebrauch der Gaben. Verse 1 bis 3. Ohne Liebe sind alle Bemühungen nichts. Wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagen hätte und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis wüsste, und wenn ich allen Glauben hätte, so dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeilte, und wenn ich meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Hier wird deutlich gemacht, die Motivation ist ganz entscheidend, warum wir etwas tun. Es kommt also nicht nur darauf an, was man tut, sondern warum man es tut. Und so wird hier erklärt, ohne die Liebe, griechisch Agape, hat auch das Gute, das wir tun, keinen Sinn. Das kann auch so großartig sein, wie auch immer möglich. Wir haben hier das Wort Agape für Liebe in Vers 1 und auch später. Die Griechen kannten ja verschiedene Wörter für Liebe, zum Beispiel Philia oder Eros und so weiter. Das sind Wörter, die so ganz verschiedene Nuancen der Liebe ausdrücken können. Oder zum Beispiel auch Storge, besonders Liebe von Eltern zu Kindern und von Kindern zu Eltern. Philia, besonders freundschaftliche Liebe, also solchen, die einem ebenbürtig sind, zur gleichen Gruppe gehören. Aber das Wort Agape wurde bei den alten Griechen fast nicht verwendet. Lange meinte man, das käme im Altgriechischen außerhalb der Bibel und mit der Bibel verwandten Schriften, also beeinflussten Schriften, käme das nicht vor. Aber man hat in der Zwischenzeit doch gefunden, dass das Wort bekannt war. Der Heilige Geist hat aber dieses Wort Agape, das so selten benutzt wurde, zu einem ganz besonders wichtigen Hauptwort im Neuen Testament gemacht. Das heißt, der Heilige Geist hat ein Wort gewählt, das nicht irgendwie vorbelastet war. Ja, weil es so wenig gebraucht wurde. Und so konnte der Heilige Geist dieses Wort füllen mit einer Bedeutung, wie die Menschen das nicht kannten. Eben die Liebe Gottes, die in Gott selber begründet ist und sogar Feinde, nichtswürdige Menschen lieben kann. Und darum ist es wichtig, das heißt hier eben Agape, nicht irgendwie Philia oder irgendetwas anderes. Das Wort Eros konnte bei den Griechen ganz negativ bedeuten, also unsittliche Liebe, aber nicht nur. Es konnte auch in ganz positivem Sinn verwendet werden, aber es war belastet. Und darum hat der Heilige Geist dieses Wort nie verwendet im ganzen Neuen Testament, weil es belastet war. Das ist vielleicht noch eine interessante Sache für diejenigen, die meinen, heute müsse man ganz cool predigen, ja? Und müsse Gassensprache anwenden. Der Heilige Geist hat das Neue Testament anders inspiriert. Und er hat eben ein solches Wort, das so negativ belastet war, obwohl man es hätte positiv verwenden können, hat nicht mal benutzt, um eben eine klare Botschaft, eine reine Botschaft durchzugeben. Übrigens, wenn es hier heißt, wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel redete, dann heißt das nicht, dass Engel andere Sprachen als die Menschen reden. Ja? Sondern es heißt einfach mal, wenn ich die Sprachen spreche, die Menschen und Engel reden. Nicht wahr? Wir finden in der Bibel öfters Engel, die sprechen. Und wenn ein Engel kommt zu Daniel, in Daniel 9, dann spricht er perfekt Hebräisch. Aber wenn Jesaja Engel sieht um den Thron Gottes her und die sprechen nur zu Gott, da hat er sie verstanden. Kadosh, Kadosch, Kadosch, Adonai Zvaot. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Interessant, er versteht die Engel, die zu Gott sprechen. Und auch in Offenbarung 4, wenn Johannes im Himmel ist und hört die Engel sprechen im Himmel, er versteht sie auch. Und in Lukas 1 spricht Gabriel zu Zacharias, auch wieder auf Hebräisch. In Apostelgeschichte 10 spricht ein Engel zu dem Offizier Cornelius, wohl griechisch oder lateinisch. Also die Engel sprechen offensichtlich auch die Sprachen, die die Menschen sprechen. Jedenfalls gibt es keine Stelle in der Bibel, die besagen würde, klar besagen würden, würde Engel hätten andere Sprachen als die Menschen. Und das ist noch sehr wichtig, weil das heutige Lallen, das Zungenreden als Lallen, wird heute verkauft als Engelssprache. Ja, aber gut, zuerst müssen die Leute uns mal zeigen, dass in der Bibel effektiv Engel andere Sprachen sprechen. Abgesehen davon, wie sollen wir glauben, dass Engel lallen? Und unartikuliert sprechen, ja? Das wäre dann noch ein weiteres Problem. Und noch ein Problem, in weiteren Versen erklärt Paulus, wie eben Gaben einmal aufhören werden. Weissagung wird weggetan, Erkenntnis wird weggetan, Vers 8. Nur die Liebe, sie bleibt. Und dann heißt es von den Sprachen, sie werden abklingen. Ja, wieso werden die Sprachen abklingen? Die bräuchte man doch im Himmel erst recht. Die Engelsprachen. Ja, wieso sollen Engelsprachen sollen gut sein auf der Erde, und wenn man in den Himmel kommt, dann sind die Engelsprachen plötzlich nicht mehr, braucht man sie nicht mehr. Das geht nicht auf, oder? Das zeigt eben gerade den irdischen Charakter dieser Sprachen. Sprachen, die Engel und Menschen sprechen und eben gerade auf der Erde sprechen. Gut, diese drei Verse zeigen nicht unbedingt, dass Paulus das nun tut. Das kommt noch dazu. Wenn er sagt, wenn ich alle habe zur Speisung der Armen austeile, mein Leib hingebe, um verbrannt zu werden, das hat er nicht gemacht. Er sagt nur einfach, wenn das so wäre, dann wäre das allerdings nichts wert ohne Liebe. Also es geht nicht darum, dass es jetzt die Wirklichkeit ist, wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel redete, sondern es geht einfach mal darum, wenn das so ist, dann braucht es aber die Liebe in allem. Vers 4. Die Liebe wird hier beschrieben, das Wesen der göttlichen Agape. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie gebärdet sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihrige. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wir merken, diese Art von Liebe, die können wir nicht selber produzieren. Und darum, es ist die Agape, die in Gott begründet ist. 1. Johannes 4 sagt, Gott ist Agape. Gott ist Liebe. Übrigens heißt es nicht, Gott ist die Liebe. Das wäre hinduistisch. Ja, die Hinduisten sagen, Gott ist alles. Alles ist Gott. Gott ist nicht die Liebe. Ja, wenn ein Mann seine Frau liebt, diese Liebe ist nicht Gott. Aber Gott ist Liebe, das heißt, sein ganzes Wesen ist Agape. Und diese Liebe ist allein in Gott begründet, und darum können wir das nur praktizieren, diese Verse, wenn uns Gott immer wieder neu diese Liebe in unseren Herzen wirkt. 1. Johannes 4, Vers 8. Gott ist Liebe. Und diese Liebe hat sich gezeigt, indem er seinen Sohn gab für Sünder. Wir gehen weiter, Vers 8, überschrieben mit von der Vorläufigkeit der Gnadengaben. Die Liebe vergeht nimmer. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden abklingen. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, dann wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt durch ein Fenster, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Die Liebe, die Agape, bleibt, wird auch im Himmel eben noch da sein. Denn Gott ist Liebe. Und es ist der Heilige Geist, der eben in der Anwendung der Gaben diese Liebe wirken will. Dass wir aus dieser Liebe heraus dienen. Kapitel 13 zeigt uns eben den Geist der Liebe. Aber nun wird gesagt, nicht alle Gaben werden wieder aufgezählt, sondern beispielsweise Weissagung wird weggetan werden, Sprachen abklingen, Erkenntnis weggetan werden. Und dann wird erklärt, der Wendepunkt wird erreicht, wenn das Vollkommene gekommen sein wird. Vers 10. Und jetzt ist es wichtig, dass wir verstehen, was denn das Vollkommene ist. Es gibt unter bibeltreuen Auslegern die Ansicht, das Vollkommene sei der Moment der Entrückung, wenn wir in die Herrlichkeit eingehen werden. Andere sagen, nein, das Vollkommene ist der Abschluss des Kanons, also der Abschluss der göttlichen Offenbarung in der Heiligen Schrift. Jetzt sei alles noch stückweise, weil noch nicht alles geoffenbart war, als Paulus den 1. Korinther schrieb. Aber wenn dann das Vollkommene gekommen sein wird, wenn noch die letzten Schriften hinzugefügt sind, dann wird eben die Vollkommene, die umfassende Erkenntnis, die Gott uns gibt, da sein. Was stimmt? Nun, ich bin überzeugt, dass es die Entrückung meint. Und ich will erklären, warum. Es ist nämlich so, der Apostel Paulus sagt ganz persönlich, Vers 12, in der Mitte, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Er bezieht es hier auf den einzelnen Menschen, ja? Und die Erkenntnis ist ja, des Einzelnen ist stückweise, auch seit die ganze Bibel gegeben worden ist. Niemand kann sagen, die Bibel ist abgeschlossen, vollständig, ja, mit den letzten Schriften. Die Offenbarung rundet alles ab. Und nun haben wir persönlich die vollkommene Erkenntnis. Nein, unser Erkennen ist immer noch stückweise. Ich als Individuum. Natürlich, wir zusammen haben, in der Heiligen Schrift haben wir die ganze Wahrheit. Aber das ist auch heute noch so, dass wir sagen müssen, in Bezug auf den Einzelnen, jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich erkannt worden bin. Also, wenn die Entrückung kommen wird, dann werde ich als Einzelner eine Erkenntnis bekommen, vollkommen, eben vergleichbar so, wie Gott uns erkennt. Eine vollkommene, gottgewirkte Erkenntnis. Jetzt ist noch etwas Interessantes. Wir haben in Vers 8 Weissagung, sie wird weggetan werden. Das Wort wegtun, Fußnote 26, heißt griechisch katargeo, was wörtlich heißt herabmachen, kata, argeo, Katargeo, herabmachen, ist ein sehr harter Ausdruck, bedeutet dann weiter vernichten, zerstören. Zum Beispiel Hebräer 2, Vers 14, da heißt es, dass der Herr Jesus eben den Teufel zunichte gemacht hat. Das ist Katargeo, dieser mächtige Akt des Besiegens und des Wegtuns. Das Wort Abklingen bei den Sprachen ist interessant. Fußnote 27. Griechisch Pauo. Das ist ein Schreibfehler. Das Y sollte man wegstreichen. Ja, einfach Pauo. Aufhören. Abklingen. Das gleiche Wort wird verwendet in Apostelgeschichte 20,1 bei diesem schlimmen Volkstumult in Ephesus. Und dann heißt es, Apostelgeschichte 20,1, nachdem aber der Tumult aufgehört hatte, Pauo, wie hört ein Tumult auf? Nicht so, wumm, und die Leute sind ruhig, ja? Das möchte man manchmal gerne in Schulklassen. Aber das war ein Abklingen, ja? Da passt Pauo eben sehr gut. Und das heißt es bei den Sprachen, sie werden abklingen. Aber bei der Weissagung weggetan werden. Erkenntnis weggetan werden. Und ganz allgemein, Vers 10, wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, dann wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Und jetzt wird das verglichen, diese Situation, heute sind wir auf der Erde, haben diese stückweise Erkenntnis und dann kommt das Vollkommene, da wird die vollkommene Erkenntnis geschenkt werden. Das wird verglichen mit der Erwachsenwerdung. Paulus sagt, als Kind war ich so wie ein richtiges Kind, wie ein Kind denkt, urteilt und dann wurde ich erwachsen, ein Mann. Und da schloss ich ab mit dem, was kindlich war. Nicht kindisch, ja, kindlich war. Und da benutzt er wieder das gleiche Wort, tat ich weg, katargeo. Ja, hier wird also dieser Übergang von der Kindheit zum Erwachsenwerden, wird als ein Akt des Abschließens hier gesehen, wegtun. Wieder das gleiche Wort. Mir hat mal jemand gesagt, ja, das ist nur ein anderes Wort bei den Sprachen, um ein bisschen Abwechslung hineinzubringen. Ja, ja bitte, also, jetzt haben wir viermal Katargeo, Katargeo, Katargeo und einmal Pauo. Dann hätte man noch andere Wörter reinbringen können, die ein bisschen Abwechslung bringen, ja? Oder hätte man wenigstens aufteilen können, ja? Sagen wir drei so und zwei so. Aber dieser Unterschied ist also doch beachtlich. Ich habe darum geschrieben bei Fußnote 27, die Sprachenrede sollte nicht bei der Entrückung in einem Nu weggetan werden, wie zum Beispiel Erkenntnis und Weissagung, sondern zu einem früheren Zeitpunkt allmählich abklingen. Und zwar mit dem Sterben der Inhaber dieser Gaben. Und das ist schon interessant, wenn man liest im 1. Johannes-Kommentar von Augustinus um 400 nach Christus. Er schreibt dort, die Gabe der Sprachen ist damals aufgekommen und ist wieder verschwunden. Heute ist keine Spur mehr davon zu sehen. Und dann erklärt Augustinus, Gott wollte durch diese Gabe deutlich machen, dass jetzt eine neue Zeit eingetreten ist, wo das Evangelium zu allen Völkern, zu allen Sprachen gehen soll. Quasi das war der Nutzen dieses Zeichens und darum ist es jetzt verschwunden, nicht mehr nötig. Ein interessantes Zeugnis, denn es zeigt uns eben, dass nach dieser apostolischen Zeit, wo diese Sprachengabe wirklich da war, dann das weggefallen ist. Und das würde genau dieser Ausdrucksweise hier entsprechen, seine Sprachen, sie werden abklingen. Gut, der Text sagt nicht wann, ja? Aber er macht doch den Unterschied zwischen den Gaben, die weggetan werden bei der Entrückung in einem Nu und einer Gabe, die abklingt. So wie auch die Gabe des Apostels abgeklungen ist. Einer ist nach dem anderen gestorben, der letzte war Johannes um etwa 100 nach Christus. Und das war die Gabe nicht weggetan, sondern abgeklungen. Dann sagt Paulus in Vers 12, wir sehen jetzt durch ein Fenster, undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Da habe ich Fußnote 32 hingesetzt. Die Fenster im Altertum bestanden aus halbdurchsichtigem Glas. Es lohnt sich mal so im Museum, sich die römischen Gläser anzuschauen. Ja, dann kann man den Vers besser verstehen. Das drückt eben dieses Undeutliche aus. Wir haben heute noch nicht diese vollkommene Erkenntnis. Aber dann, wenn die Entrückung kommen wird, dann werden wir alles verstehen. Haben wir heute noch Fragen, dann werden wir alles klar sehen im Angesicht Christi. Es gibt auch Übersetzungen, die sagen Spiegel. Das Wort bedeutet Fenster oder Spiegel. Aber Fenster ist doch wohl besser, weil es geht ja um das Undeutliche. Ja? Und das entspricht genau diesem halbdurchsichtigen Glas der Alten. Nun bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Hier haben wir diese drei ganz besonders wichtigen christlichen Eigenschaften. Glauben, Hoffnung, Liebe. Eine Hausaufgabe wäre, zu suchen, wo im Neuen Testament diese drei Begriffe weiter zusammen genannt werden. Man wird fündig werden. An ganz erstaunlichen Stellen. Manchmal vielleicht im Bereich von zwei Versen oder drei Versen muss man suchen. Und immer wieder findet man sie beieinander. Glauben, Liebe, Hoffnung. Also der Dienst muss aus der Liebe heraus geschehen und die Liebe denkt, die Agape denkt eben an den anderen. Und das eröffnet uns Kapitel 14, wo es darum geht, wie können wir die Gaben so benutzen, dass sie anderen nützen und dass es nicht um die Selbstgefälligkeit oder Selbstdarstellung geht. Kapitel 14 habe ich überschrieben mit Sprachenreden und Weissagung. Ein Vergleich der Nützlichkeit. Aus diesen vielen Gaben, die erwähnt wurden, werden nun zwei herausgenommen. Und wir werden gleich sehen, warum genau diese zwei. Weil deutlich wird, beide Gaben sind von Gott. Aber Sprachenreden hat nicht immer unter allen Umständen seinen Nutzen. Die Weissagung aber immer. Und jetzt geht es in diesem ganzen Kapitel darum, wie können wir dienen, dass wir möglichst anderen etwas nützen. Das ist das Gebot der Liebe. Ja? Und darum, Kapitel 14, 1. Strebt nach der Liebe. Eifert aber um die geistlichen Wirkungen. Vielmehr aber, dass ihr weissagt. Also die Liebe hat Gott in unser Herzen ausgegossen. Nach Römer 5. Aber wir sollen danach streben, dass diese Liebe wirklich in unserem Leben zur Auswirkung kommt. Und so sollen wir auch eifrig sein, dass der Heilige Geist durch uns wirken kann. Ja? Es geht also nicht darum, eifert darum, dass ihr immer wieder neue Gaben bekommt, sondern eifert darum, dass eben der Heilige Geist durch euch wirken kann. Eifert aber um die geistlichen, ergänze, Wirkungen. Vielmehr aber, dass ihr weissagt. So, jetzt könnte man mir wieder so eine Frage hier hinlegen, um mir einen Strick zu drehen. Ja, jetzt haben wir doch gesagt, in Kapitel 12 am Schluss heißt es, sind etwa alle Apostel? Nein, natürlich nicht. Sind etwa alle Propheten? Nein, natürlich nicht. Reden etwa alle in Sprachen? Nein, natürlich nicht. Und jetzt heißt es doch hier, da werden alle angesprochen, eifert darum, dass ihr weissagt. Ja, wie geht denn das? Wie geht denn das? Und später in Kapitel 14, Vers 24 heißt es, wenn aber alle weissagten, und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger käme herein, so würde. Da wird doch davon ausgegangen, dass alle weissagen können in der Gemeinde. Gut. Die Sache ist diese. In 1. Korinther 12, Vers 29 heißt es, sind etwa alle Propheten. Es heißt nicht, weissagen etwa alle. Sind alle Propheten? Nein. Und bei den Sprachen heißt es nicht, haben etwa alle die Gabe der Sprachen, sondern es heißt, reden etwa alle in Sprachen. Also da geht es darum, beim Sprachenreden, es ist garantiert nicht so, dass alle jemals in ihrem Leben in Sprachen reden. Aber das wird nicht gesagt vom Weissagen. Ich will nur erklären. Nach Epheser 4, 10 und folgende, ist die Gabe des Evangelisten eine spezielle Gabe. Haben alle die Gabe des Evangelisten? Nein. Können alle evangelisieren? Ja. Weil alle einen Mund haben. Und die Bibel zeigt uns auch, wie der Auftrag sich an alle Gläubigen richtet. Der Missionsauftrag geht an alle Gläubigen, zu evangelisieren. Aber sie sind nicht alle Evangelisten. Ein Evangelist hat eine ausgesprochene Begabung im Evangelisieren. Aber evangelisieren müssen nach dem Missionsauftrag, Matthäus 28 am Schluss, 18 bis 20, alle. Es ist bei den Gaben oft etwa so wie beim Medizinstudium. Da studiert einer Medizin und dann probiert er das, geht mal auf die Neurologie und dann geht er in die Säuglingsabteilung und so weiter, ja? Und mit der Zeit merkt er dann irgendwie, so mit dem Messer kann ich besonders gut umgehen. Und dann wird das ein Chirurg. Er kann sich nachher spezialisieren auf Chirurg, ja? Aber er muss alles mal machen. Und ein anderer merkt irgendwie, ja, ich interessiere mich einfach so für den Kopf und für das Gehirn und so weiter, und dann wird er vielleicht ein Neurologe. Und so weiter. Also so ist es auch im Dienst für den Herrn. Wir müssen nicht uns krampfhaft fragen, welche Gnadengabe habe ich eigentlich empfangen, sondern wir müssen einfach das tun, was der Herr uns zeigt an Aufgaben. Wenn wir jetzt eben jemanden besuchen müssen im Spital, gehen wir dorthin. Und wenn wir Gelegenheit haben zu evangelisieren, evangelisieren wir. Und mit der Zeit merken wir, irgendwie liegt mir das, mit Leuten, die Probleme haben oder in Not sind, zu sprechen. Und ein anderer merkt, irgendwie das liegt mir ganz besonders, das Evangelisieren. Und so wird dann vielleicht bei jemandem deutlich, ich habe effektiv die Gabe des Evangelisten, und ein anderer merkt, ich habe die Gabe des Hirten. Aber wir müssen uns nicht zu sehr hinterfragen, welche Gabe habe ich jetzt, sondern wir müssen einfach das tun, was der Herr uns zeigt. Und dann wird das immer deutlicher. Aber nicht so, dass wir dann extrem werden und denken, ich bin ein Evangelist, ich mache gar nichts anderes. Ja? Ich mache keine Seelsorge. Das geht ja gar nicht. Und so ist es auch bei einem Arzt. Ich meine, wenn er dann sich spezialisiert, sagen wir, auf das Gehirn und einen Notfall hat, muss er auch, sagen wir, im Busch, muss er dann eben doch auch noch einen Blinddarm operieren können. Ja? Und so ist es wichtig, eben, dass wir lernen, wo hat der Herr uns eine spezielle Begabung gegeben. Und Weissagen wird erklärt in Vers 3, 14,3. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Also Weissagen bedeutet, geleitet durch den Heiligen Geist, Erbauung, Ermahnung und Tröstung weitergeben. Und das kann auch jeder Gläubige. Aber kann nicht dann sagen, ich bin ein Prophet. Die Propheten, die haben den Grund gelegt, ja? Aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, Epheser 2, Vers 20. Aber solche, die weissagen, die hat es immer gegeben, die trösten, ermahnen, erbauen, und zwar genau im richtigen Moment. Weissagung ist also, wie wir noch später sehen werden, das Weitergeben von einem Trost, einer Ermahnung, genau im richtigen Moment, ohne dass wir das wissen. Ich komme darauf später zurück. Also darum wird hier gesagt, wir sollen darum um die geistlichen Wirkungen eifern, Vers 1, Und ganz besonders, dass wir weissagen. Und zum Beispiel, wenn Frauen sich überlegen, was kann ich meinem Mann am Morgen mitgeben, so ein ganz kurzes weissagendes Wort, das kann unwahrscheinlich fit machen. Für den ganzen Tag. Das richtige Wort zum richtigen Zeitpunkt. Also, das soll besonders angestrebt werden, weil Weissagung so nützlich ist. Vers 2. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht Menschen, sondern Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Ich habe hier in der Fußnote 36 geschrieben. In Korinth hatte man normalerweise nicht die ideale Situation von Jerusalem zur Zeit von Pfingsten. Apostelgeschichte 2. Viele Ausländer waren anwesend. Wenn man in Korinth zum Beispiel Arabisch sprach, verstanden es die Menschen in Korinth normalerweise nicht. Es wäre denn ein Sklave aus Arabien gewesen, ja, der das hörte. Das Gesprochene war für sie ein Geheimnis. Nur Gott verstand die Aussage. Also hier Vers 2 wird genau die Schwierigkeit in Korinth beschrieben, wo nicht gerade so viele Ausländer zugegen sind wie beim Pfingstereignis, wo die Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen sind. Und die haben die Sprachen der Jünger verstanden. Die haben gesagt, die sprechen genau in unseren Dialekten, in den Sprachen, in denen wir geboren sind. Aber in Korinth ist es ein Geheimnis. Und Paulus sagt, seht ihr, Sprachenreden ist in manchen Situationen überhaupt nicht nützlich, wenn es niemand versteht. Vers 3. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Also Weissagen nützt immer etwas. Vers 4. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ja, wenn man Sprachen redet in Korinth und die anderen verstehen die Sprache nicht, ja, dann haben wir natürlich nur selber etwas davon. Weil man ja weiß, was man sagt. Aber die anderen haben nichts davon. Aber die Liebe sagt, du musst den anderen etwas bringen. Aha, bei der Weissagung ist das so. Da wird die Gemeinde immer erbaut. Bei der Weissagung. Also der Nutzen der Weissagung ist nicht situationsabhängig. Diese Gabe kann alle Zeit zum Nutzen der anderen eingesetzt werden. Aber der Sprachenreder erbaut sich selbst. Fußnote 37. Na, der Sprachenredner seine Sprache beherrschte, wurde er stets durch die geistliche Aussage selber erbaut. So wie jeder Betende oder jeder Prediger von seinen eigenen Aussagen oft am meisten profitiert. Sagen viele, die das Wort weitergeben, am Wort dienen, ich habe eigentlich am meisten profitiert davon. Das ist interessant. Das ist selbst auf Erbauung. Das ist beim Sprachenreden natürlich der Fall. Aber das ist ja nur für sich, nicht für die anderen. Und es sollte ja für die anderen sein. Also das ist eigentlich ein Vorwurf. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Vers 5. Ich wollte aber, dass ihr alle in Sprachen redetet. Vielmehr aber, dass ihr weissagtet. Also er sagt nicht etwas gegen die Gabe der Sprache, denn die kommt ja von Gott. Aber schaut, Weissagen ist einfach besser, weil sie immer nützt. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, eben weil er nützlicher ist. Es sei denn, dass er es übersetze, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Und jetzt sehen wir daraus, nicht das Phänomen, das übernatürliche Phänomen erbaut, sondern nur die Aussage erbaut. Ja? Sonst wäre die Gemeinde erbaut, wenn sie das Phänomen erlebt. Wow, der spricht einfach eine fremde Sprache, ich verstehe zwar kein Wort, aber das ist ja ganz toll. Das ist keine Erbauung. Nur wenn es übersetzt wird, gibt es Erbauung. Und dann wird klar, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Das ist nicht, weil er ein besonderes Gefühl hat. Oder weil Sprachenreden Depressionen wegschwemmen. Wie in charismatischen Büchern behauptet wird. Von dem sagt die Bibel nichts. Nein, er erbaut sich selbst, weil er weiß, was er sagt. Und jetzt haben wir eigentlich den Hammer hier. Es gibt Millionen von Menschen, die heute Zungen reden. Und wenn man sie fragt, verstehst du, was du sagst? Verstehst du die Aussage deiner Wörter? Nein. Ja, das ist ja, du erbaust dich ja selbst nicht. Doch! Das, und dann wird gesagt, eben, dass das hilft und das vertreibt böse Gedanken und. Ja, aber Erbauung ist hier das, was hinüberkommt. Die Gemeinde wird erbaut, wenn es übersetzt wird. Jetzt gehen wir weiter. Verse 6 bis 10 habe ich überschrieben mit fehlende Kommunikation ist sinnlos. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch redete? Entweder in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre. Doch auf die leblosen Dinge, die einen Ton von sich geben, es sei Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Also auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie wird man wissen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt wohl so und so viele verschiedene Arten von Stimmen in der Welt und von ihnen ist keine ohne bestimmten Ton. Also Paulus sagt, schaut, wenn ich komme, in Fremdsprachen rede, dann nützt das nichts, wenn ihr es nicht versteht. Es nützt aber etwas, wenn ich euch Offenbarung, Erkenntnis, Weissagen oder Lehre bringe. Und dann wird erklärt, schaut, es gibt Kommunikation auch im Bereich der Musik. Dann werden Tempelinstrumente wie Flöte, Harfe, Posaune erwähnt. Und es ist ganz wichtig in der Musik, man muss ganz genau artikulieren. Ja, wenn man so einfach so ein bisschen undeutlich, auch rhythmisch undeutlich spielt, versteht man gar nicht. Was soll das zum Beispiel? Aber vorher, das verstehen wir nicht. Man muss ganz klar artikulieren, ganz klar den Tönen Unterschied geben, dann versteht man, was gesagt wird, auch musikalisch, was vermittelt wird. Und so ist es auch in der Sprache, man muss eben eine verständliche Rede hinüberbringen. Und da muss man übrigens auch richtig artikulieren. Ja, das ist sehr wichtig. Versteht man eben nicht gut, ja? Und das Interessante ist, alle Sprachen der Welt sind durch Artikulation und Intonation, durch richtige Tongebung und richtige Akzente sind die gekennzeichnet, ja? Da gibt es ja die Späße, wenn man sagt, was sind Blumentopferde? Keine Ahnung, Blumentopferde. Ja, man muss den Akzent am richtigen Ort setzen, sonst versteht man nicht. Und eben auch artikulieren, absetzen, da wo in der Schrift ein Komma hinkäme oder ein Punkt, da muss man mit der Stimme runtergehen. Und hören Sie sich oder erinnern Sie sich an Zungenreden. Gerade das ist das Typische, so unartikuliert. Ja, wenn ich in einer Fremdsprache spreche, Ashrei ha'ish, asher lo halach, vatzad rasha'im, ובדר חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו, ויהגה בתורתו יומם ולילה. Dann versteht man das vielleicht nicht, das war Psalm 1. Glückselig der Mann, der nicht wandelt. Aber man merkt die Intonation, man merkt die Akzente, man merkt die Artikulation. Das ist typisch Sprache. Und so wird vermittelt. Und das Sprachenreden, dieses Lallen. Und dann manchmal einfach so ein Bandwurm. Oder habe ich schon gehört, hat jemand geheilt mit Sprachenreden. Eine Heilung durchgeführt. Das ist keine Sprache. Also das ist schon mal auffällig, dass im Allgemeinen, wenn man die hört, dass sie gar nicht die Kennzeichen haben von den Sprachen, wie Gott sie erschaffen hat. Gott hat ja Adam die Sprache gegeben. Gott hat in Babel die verschiedenen Sprachen gegeben. Sprachen der Menschen sind Gottes Sprachen. Und darum brauchen wir nicht eine höhere Sprache, um mit Gott sprechen zu können. Die Sprache ist ja schon von Gott. Und jede Sprache der Welt ist fähig, eben die Bibel weiterzugeben. Man kann die Bibel in alle Sprachen übermitteln. Das heißt, die Sprachen, wie Gott sie uns gegeben hat, das sind vollständige Kommunikationsmittel, mit denen wir alles sagen können, was wir sagen sollen. Also Kommunikation ist A und O. Und wenn Kommunikation fehlt bei der Sprache, dann ist sie sinnlos. So wie auch in der Musik. Und nun ist interessant, gerade beim Zungenreden heute wird gesagt, ich weiß gar nicht, was ich sage. Das ist ja gar keine Kommunikation. Kommunikation ist, dass A verschlüsselt seine Gedanken in einen Code und gibt ihn rüber, B entschlüsselt ihn und versteht. Dann ist Kommunikation da. Fehlende Kommunikation ist sinnlos. Wir gehen weiter, Vers 11. Ich habe diese Verse bis 9 bis 20 überschrieben mit der Sprachenredner und sein Hörer. Keine Kommunikation, keine Frucht, kein Amen, keine Erbauung für den Hörer, keine Unterweisung. Also wird jetzt ein Sprachenredner seinem Hörer gegenübergestellt. Wenn ich die Bedeutung der Stimme nicht weiß, so werde ich dem Redenden ein Barbar sein und der Redende für mich ein Barbar. Ja, stell mir vor, Paulus spricht in Arabisch, ein Korinther hört zu, Paulus ist für ihn ein Barbar und der andere ist für ihn auch ein Barbar, weil es gibt da kein Verständnis, keine Kommunikation. Übrigens, das Wort Barbar hier heißt im Griechischen Barbaros. Das ist ein lautmalerisches Wort und kommt von bar, 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 bar. So klingt dem Unkundigen eine fremde, eingeborene Sprache. Obwohl sie schön strukturiert ist mit Intonation, mit Akzent und so weiter. Also der andere versteht nichts, ja? Das ist ein Barbar. Vers 12. Also auch ihr, da ihr um geistliche Wirkungen eifert, ihr möchtet gerne, dass der Geist Gottes durch euch wirkt, so sucht, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde. Also es soll etwas rüberkommen, damit Erbauung geschieht. Übrigens, die Korinther waren damals 5 Jahre bekehrt. Nach 5 Jahren kann Paulus den Brüdern sagen, ihr solltet sucht, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Gemeinde. Wenn also jemand 5 Jahre bekehrt ist und immer noch nicht das Wort auch anderen weitergeht, dann muss er denken, oh, eine wunderbare Ermutigung. Es ist eigentlich Zeit. Nach 5 Jahren könnte man überströmend sein zur Erbauung in der Gemeinde. Vers 13. Darum, wer in einer Sprache redet, bete immer wieder, das ist ein Durativ im Grundtext, damit er es immer wieder übersetze. Also das heißt, der Sprachenredner soll denken, ich möchte den anderen nützlich sein. Dann sollte ich es übersetzen. Der Sprachenredner kann also selber übersetzen, weil er weiß, was er sagt. Und hier steht, dass er immer wieder beten soll. Nicht, dass er immer wieder die Gabe der Übersetzung bekommt, ja, sondern genauso, wenn ich übersetzen muss, weil in der Gemeinde musste ich Schweizerdeutsch übersetzen, oder war es Hochdeutsch, auf Hebräisch, ja? Da betet man mal zuerst, ja? Dass es auch gut klappt. Und, oder wenn jemand muss, oder ich müsste auf Französisch übersetzen, simultan, ja, ist es selbstverständlich, dass ich übersetze, obwohl ich Französisch kann. Und so wird auch hier gesagt, darum, wer in einer Sprache redet, bete immer wieder, damit er es immer wieder übersetze. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Aber mein Redesinn oder meine Aussage ist fruchtleer. Also hier wird gesagt, wenn ich eine Sprache bete, so betet mein Geist. Fußnote 44. Das heißt der Geist des Menschen. Nach 1. Thessalonicher 5, 23 bestehen wir aus Geist, Seele und Leib. Nach Psalm 77, Vers 7 ist der Geist, hat der Geist die Fähigkeit zu forschen und zu denken. Nach Römer 8, Vers 16 teilt sich der Geist Gottes unserem menschlichen Geist mit. Bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Also mein Geist betet, und es gibt moderne Übersetzungen, die haben hier eingesetzt, so betet der Heilige Geist in mir. Das ist eine Fälschung. Mein Geist ist der menschliche Geist, der betet. Nicht einfach der Heilige Geist in mir und es kommt irgendetwas durch mich hindurch, ja? Nein, es war eben so wie bei Adam. Adam hat seine Sprache nicht gelernt. Gott hat sie ihm eingegeben. Und da konnte er sprechen. Die Leute in Babel, die haben die Sprache nicht gelernt, Sumerisch und Babylonisch. Gott hat sie ihnen eingegeben. Und da konnten sie sprechen. Ihr Geist konnte dann diese Sprache. Und so war das auch beim Sprachenreden. Gott hat den Sprachenrednern diese Sprachen eingegeben. Die ganze Software auf die Festplatte gegeben. Und dann kann Paulus sagen, mein Geist betet. Und jetzt heißt es in den meisten Übersetzungen, aber mein Verstand ist fruchtleer. Ja, jetzt muss man sich überlegen, Geist des Menschen, ein Gegensatz zum Verstand. Ja, aber der Verstand ist ja gerade die Fähigkeit des Geistes. Wenn so ein Problem entsteht, dann muss man sich fragen, ja, was bedeutet das Wort Verstand sonst noch? Ja, man muss immer übersetzen mit der gebräuchlichsten Bedeutung. Das ist ein Prinzip. Und wenn die gebräuchlichste Bedeutung eben keinen Sinn gibt, dann muss man schauen, was hat das Wort sonst noch für eine Bedeutung. Ich habe in der Fußnote erklärt, Nous bedeutet außer Verstand eben auch Sinn, Bedeutung, Aussage, Aussagekraft, Redesinn. Nun können wir eben so den Text richtig verstehen. Wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Aber meine Aussage ist fruchtleer. Weil ihr der andere nichts versteht. Ich bin ja für ihn ein Barbar. Darum habe ich in Klammer ergänzt, ist fruchtleer für den Zuhörer. 15. Was ist es nun? Ich will beten mit dem Geist. Ebenso wie vorher gesagt, so betet mein Geist. In Sprachen. Aber ich will auch beten mit dem Redesinn. Natürlich möchte ich in einer Sprache beten, das ist eine Gabe von Gott. Aber ich möchte eben auch so reden, dass andere das verstehen. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Redesinn, so dass andere es verstehen, nicht wahr? Sonst, wenn du mit dem Geist preisen wirst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Jetzt wird deutlich, der andere, der zuhört, der kann nicht mal beim Gebet in Fremdsprache, kann er nicht mal Amen sagen. Amen heißt wahrhaftig, wahrlich, so sei es, so ist es, jawohl. Und wenn jemand betet und die anderen beten mit, dann sollten alle laut Amen sagen, und zwar bewusst, weil sie damit sagen, jawohl, das Gebet ist auch mein Gebet. Dann hat jeder gebetet. Nicht nur der, der das Sprachrohr der Gemeinde war. Also, aber hier wie gesagt, ja schau mal, wenn man in Sprachen spricht, kann der andere gar nicht Amen sagen, weil er gar nicht weiß, was es ist. Er sagt nicht, du kannst ja nicht Amen sagen, wenn du in Sprachen redest. Nein, der andere kann es nicht. Er ist der Unkundige, nicht der Sprecher ist der Unkundige. Er weiß nicht, was du sagst. Also der Sprecher, der hat kein Problem. Der wird erbaut, aber der Zuhörer nicht. Vers 17. Denn du danksagst wohl gut, aber der andere wird nicht erbaut. Es geht immer um den anderen. Vers 18. Ich danke meinem Gott. Ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Ich habe in Fußnote 48 geschrieben, Paulus hatte auf seinen vielen Missionsreisen mit allen möglichen Sprachgruppen zu tun. Vergleiche die Barbaren auf Melite, Apostelgeschichte 28,1. Oder die lykaonisch sprechenden Heiden in Lystra, Apostelgeschichte 14, Vers 11. und so weiter und so fort. Als Missionar, als reisender Missionar konnte er sagen, ich spreche viel mehr in Sprachen als ihr alle in Korinth. Er hat auch mehr Gelegenheiten gehabt. Vers 19. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Wörter reden mit meinem Redesinn oder mit meiner Aussage, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Wörter in einer Sprache. 5 Wörter, die verständlich sind, die bringen etwas. Ein Beispiel für 5 Wörter, Psalm 23, Vers 1, der Herr ist mein Hirte. Das im richtigen Moment an die richtige Person, das ist Weissagung. Ja, und dann Vers 20, Brüder, werdet nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber werdet Erwachsene. Also er sagt, überlegt euch doch mal. Das bringt doch nichts, einfach 10.000 Wörter, so interessant in einer Fremdsprache, aber niemand versteht es. Nützt gar nichts. Werdet doch Erwachsene am Verstand. Ja, jetzt haben wir das Wort Verstand. Ja? Vorhin habe ich gesagt, Nous sollte man hier übersetzen mit Bedeutung, Sinn. Hier ist es ein anderes Wort. Zweimal kommt es vor, ja? Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid ihr unmündig, am Verstand aber werdet Erwachsene. Fußnote 51. Fußnote 50. Griechisch Phrein. So zweimal in diesem Vers. Dieses Wort erscheint im Neuen Testament nur hier. Ah, sonst normalerweise benutzt Paulus für Verstand Nous. Und jetzt braucht er hier ein Wort, das nur hier vorkommt. Dieses Wort erscheint im Neuen Testament nur hier. Es wurde hier verwendet, weil das übliche Wort für Verstand in den Versen davor in der selteneren Bedeutung Redesinn verwendet wurde. Ja, um klar abzugrenzen. Jetzt geht es um den Verstand da oben, ja. Und Christen sollen also den Verstand nicht an den Nagel hängen. Sondern wir müssen uns überlegen, was nützt wirklich etwas? Gesunder Menschenverstand. Der Heilige Geist ist ein Geist der Besonnenheit oder des gesunden Sinnes. Ja, und dann gehen wir weiter, Vers 21. Ich habe überschrieben, Sprachenrede, ein Zeichen für das ungläubige Israel, aber nur, falls man die Sprache versteht. Es steht in dem Gesetz geschrieben, ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volke reden. Und auch also werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Hier hat Gott durch Jesaja, das ist ein Zitat aus Jesaja 28, 11, prophezeit, dass er einmal zu dem Volk Israel sprechen wird durch andere Sprachen. Übrigens auf Hebräisch gibt es 2 Wörter für Sprache. Lashon heißt Zunge, ja, das übersetzt man mit Sprache. Und dann gibt es noch Safa, das heißt Lippe, wörtlich. Also beide Ausdrücke. Und hier haben wir gleich beide zusammen. Also Gott will durch Fremdsprachen zu Israel sprechen. Aber leider werden sie dann auch nicht hören. Genau das hat sich erfüllt am Pfingsttag. Als diese vielen Juden gekommen sind aus dem Ausland und Gott hat durch das erste Zeichen der Sprachenrede zu ihnen geredet. Leider sind nur 3.000 zum Glauben gekommen und nicht die ganzen Massen. Die Masse hat nicht gehört. Aber wenigstens 3.000. Und nun legt Paulus aus, Vers 22. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Glaubenden. Jetzt leitet Paulus ab, allgemein. Also wenn Gott sagt, er will zu Israel sprechen, diesem ungläubigen Volk, dann sind die Sprachen speziell von Gott vorgesehen in seinem Plan für Ungläubige. Und die Weissagung, die ist ganz speziell für Gläubige. Und nun geht es weiter in Vers 23. Wenn nun die ganze Gemeinde an einem Orte zusammenkäme und alle in Sprachen redeten und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid. Wenn aber alle weissagten und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger käme herein, so würde er von allen überführt, von allen beurteilt Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar werden und so würde er auf sein Angesicht fallen, Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Das ist wie ein Widerspruch, ja? Jetzt sagt Paulus, schaut, eigentlich hat Gott die Sprachenrede für Ungläubige vorgesehen. Aber jetzt im Fall von Korinth kommen Ungläubige in die Gemeinde und die verstehen die Fremdsprache nicht. Dann ist es kontraproduktiv. Dann meinen sie, ihr seid verrückt. Das bringt nur etwas, wenn die Ungläubigen es verstehen. Aber schau mal, die Weissagung, obwohl die eigentlich für Gläubige vorgesehen ist, nützt die sogar etwas, wenn Ungläubige in die Gemeinde kommen. Die werden dann nämlich überführt werden. Da sehen wir Weissagung hier im Sinn, das Verborgene im Herzen wird durch die Verkündigung ans Licht gebracht. Also das Wort wird genau so angewendet, dass die Ungläubigen, die reinkommen, merken, ich bin gemeint. Ja, das ist Weissagung auch heute noch. Jetzt gehen wir weiter. Ordnung in der Gemeindezusammenkunft, Vers 26. Was ist es nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprache, hat eine Offenbarung, hat eine Übersetzung. Alles geschehe zur Erbauung. Aufgepasst, Paulus sagt nicht, so habe ein jeder. Er sagt, so ist es in Korinth. Also jeder, der in die Gemeinde kam, hatte schon einen Psalm auf dem Herzen, eine Lehre, hatte eine Botschaft in Sprachen auf Lager und so weiter. Und jetzt sagt Paulus, jetzt müsst ihr schauen, dass das wirklich etwas nützt. Es ist gut, wenn man etwas im Herzen hat, bevor man in die Gemeinde kommt. Und wenn da der Dienst offen ist, sodass die verschiedenen Gaben beitragen können, dann braucht es aber eben die Leitung des Herrn, dass man weiß, aha, jetzt ist das dran. Also man kann nicht einfach kommen und denken, ja, die Gemeinde ist ein Wunschkonzert und jetzt möchte ich wieder mal mein Lieblingslied, ja? Und dann kommt das, ja? So nicht. Sondern muss man, ist wirklich das jetzt dran, sagen wir, in der Anbetungsstunde oder was es, worum es sich auch immer handeln mag. Also darum sagt Paulus, es ist so bei euch, alle sind sehr aktiv, aber jetzt müsst ihr aufpassen, alles soll wirklich nützlich sein. Das ist das Gebot der Liebe. Es muss etwas bringen für die anderen. Es kommen bestimmte Regelungen. Wenn nun jemand in einer Sprache reden will, so sei es zu zwei oder höchstens drei und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Übersetzer da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber sich selbst und Gott. Warum diese Regelung höchstens drei? Man muss immer denken, wenn man in einer Fremdsprache spricht, verliert man Zeit, nützliche Zeit. Denn in der Zeit, wo man in der fremden Sprache spricht, profitiert niemand etwas. Erst mit der Übersetzung. Und darum ist es begrenzt auf höchstens drei. Bei den Propheten heißt es, Vers 29, Propheten aber lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst urteilen. Nicht höchstens. Und da geht es eben darum, zwei oder drei, diese Beschränkung ist, dass das Fassungsvermögen ist eben auch begrenzt. Und darum müssen wir auch jetzt bald zum Schluss kommen. Ja, und übrigens auch bei den Sprachen, nacheinander, und heute erlebt man dieses Durcheinander. Alle sprechen irgendwie in Zungen, völlig durcheinander. Und ich habe das vor kurzem erlebt, in einem anderen Land, hinter mir, mir hat's fast eins gegeben, wird da voll drauf losgelegt in Zungen. Aber die Leute in Kanada können kein Schweizerdeutsch. Das wäre doch die Gelegenheit gewesen, wenigstens mal Schweizerdeutsch in Zungen zu reden. Können sie nicht? Das hat so getönt, ja? Wenn sie mal einen Fremdsprachigen schon auf Besuch hätten, dann wenigstens Schweizerdeutsch oder auch Hochdeutsch, das verstehe ich auch noch. Ja, und wenn kein Übersetzer da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber sich selbst und Gott. Propheten aber lasst zwei oder drei reden, die anderen lasst nicht schlafen, lasst urteilen. Alles, was weitergegeben wird, müssen wir anhand der Bibel prüfen, so wie die Beröer in Apostelgeschichte 17. Ob es wirklich mit der Bibel übereinstimmt. Vers 30. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung wird, so schweige der Erste. Da sieht man, der Ablauf ist nicht einfach fix festgelegt, sondern ist die Flexibilität da, dass die Reihenfolge auch geändert werden kann. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Da sieht man wieder das allgemeine Priestertum. Und die geistlichen Wirkungen der Propheten sind den Propheten untertan. Das ist der Gegensatz zum Heidentum. Da wird man nicht irgendwie mitgerissen, sondern wer eine Gabe hat, hat die völlige Kontrolle über das, was er tut. Die geistlichen Wirkungen der Propheten sind den Propheten untertan. Ja? Also nicht so wie ein junges Mädchen war in einem Vortrag und dann konnte sie das Zungenreden während des Vortrags fast nicht mehr zurückhalten. Da ist eine Macht am Wirken. Das ist nicht das. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Jetzt kommen wir noch zu dem letzten Abschnitt, überschrieben mit das Schweigen der Frauen in der Gemeindezusammenkunft. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen auch eure Frauen schweigen in den Gemeindezusammenkünften. Denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern unterwürfig zu sein, wie auch das Gesetz sagt. Viele Christen sagen, dieser Abschnitt ist heute vorbei. Nun ist interessant, Paulus sagt, es ist in allen Gemeinden so, dass die Frauen schweigen. Und das soll eben auch in Korinth so sein. Aber er sagt nicht, die Frauen sollen überall schweigen. Ja? Das heißt, nur in den Gemeindezusammenkünften. Das Schweigebot, Fußnote 69, beschränkt sich auf die offiziellen Zusammenkünfte der Gemeinde. Nicht jede Zusammenkunft von Christen ist eine Zusammenkunft als Gemeinde. Zum Beispiel Hauskreis, Frauensmorgen, Jugendgruppe, Sonntagsschule, Familienandacht und so weiter und so fort. Das sind alles keine Gemeindezusammenkünfte. Und da können Frauen sehr wohl einen Dienst auch durch das Reden tun. Darum heißt es in 1. Korinther 11, jede Frau, die betet oder weissagt. Aber in 1. Korinther 11 heißt es nicht in den Gemeindezusammenkünften, sondern ganz allgemein, prinzipiell. Aber hier heißt es, schweigen in den Gemeindezusammenkünften. Weiter, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, Fußnote 70, nicht erlaubt, griechisch epitrepetai, das heißt in göttlicher Verfügung verboten. Dieser Ausdruck kommt vor in Apostelgeschichte 14, 16, 16, 7, Markus 10, Vers 4. Da geht es um eine göttliche Verfügung. Zu reden. Griechisch laleo. Da wurde gesagt, laleo, das ist so etwas Ähnliches wie lallen, ja? Das heißt, die Frauen sollen bitte nicht schwatzen. Aber die Männer übrigens auch nicht. Ja, die Frauen schwatzen mehr als die Männer. Meine Frau schwatzt nicht. Ja, also so geht das nicht. Und übrigens, laleo, habe ich hier vermerkt, kommt in 1. Korinther 14 21 Mal vor. Wenn Paulus sagt, wenn ich zu euch komme, Vers 6, und redete, laleo, entweder in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagen oder in Lehre, heißt es nicht schwatzen. Es umfasst also alles. In 1. Korinther 14 geht es laleo bei der Lehre, bei der Sprachenrede, beim Gebet, alles ist mit laleo hier umschrieben. Also es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, das heißt einfach reden, sondern unterwürfig zu sein, wie auch das Gesetz sagt. Das steht so in 1. Mose 3, Vers 16. Es geht hier also nicht um das Gesetz vom Sinai, nur für Israel, sondern es geht um Gottes Gebot an die Urahnen der Menschheit. Es geht um die Schöpfungsordnung, die für die ganze Welt gilt. Wenn jemand fragt, was heißt schweigen? Der gleiche Satz sagt, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden. Also schweigen heißt nicht reden. Und dann Vers 35, wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Lernen heißt nicht lehren. Sie sollen also in der Gemeindezusammenkunft nicht öffentlich Fragen stellen, sondern das im privaten Bereich tun. Ihre eigenen Männer. Der Mann hat die erste Verantwortung in geistlicher Hinsicht für die Frau. Also es ist wichtig, dass die Frau zuerst mal ihren Mann fragt, bevor sie dauernd andere Männer fragt. Ja, das ist so noch nützlich. Gut, wenn der eigene Mann sagt, du, das kann ich dir nicht beantworten, dann geh doch zu. Ja, dann ist es auch gut so. Aber der Mann soll auch durch die Frau motiviert werden. Einfach Fragen stellen. Und das motiviert die Männer zum Bibelstudium. Ja, dann müssen sie einfach. Weiter, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Wieder die Einschränkung nur in der Gemeinde. Aber er sagt schändlich. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Das ist eine ironische Frage. Nicht wahr? In allen Gemeinden schweigen die Frauen, in Korinth ist es anders. Vielleicht, fragt Paulus, ist diesbezüglich in Korinth eine anderslautende Offenbarung empfangen worden, welche die anderen Gemeinden leider nicht kennen. Dann sagt er, oder ist es zu euch allein gelangt? Auch das ist ironisch. Vielleicht ist irgendwo, nicht in Korinth, aber irgendwo anders, eine anderslautende Offenbarung empfangen worden, die leider einzig und allein nach Korinth gelangt ist und die anderen Gemeinden wissen nichts davon. Also es ist unglaublich ironisch. Und dann sagt er weiter, wenn jemand sich dünkt, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Jetzt kann man Propheten testen, einen modernen Prophet. Glaubst du, dass das gilt, 1. Korinther 14, 34 bis zum Schluss? Nein, das war für früher mal so, als die Gesellschaft noch anders war. Gut, danke, ich weiß schon. Also ein Prophet oder jemand, der durch den Geist geleitet ist, geistlich, der muss automatisch merken, dass das Gebote des Herrn sind hier. Sonst ist er nicht geistlich. Und dann, Vers 38, wenn aber jemand dies nicht versteht, so verstehe er es nicht. Dann diskutieren wir nicht dauernd weiter. Dann hat er hier einfach, gibt Gott kein Licht. Also es ist unglaublich, diese Dichte der Argumentation. Wo findet man im Neuen Testament zu irgendeinem Thema eine so dichte Argumentation? Alle Gemeinden machen es so. Sie sollen schweigen, es ist nicht erlaubt zu reden, sie müssen unterwürfig sein, schließlich sagt das auch das Gesetz. Übrigens, wenn sie lernen wollen, dann sollen sie das zu Hause tun. In der Gemeinde ist es schändlich. Oder meint ihr, das Wort Gottes kommt nur von euch oder ist nur zu euch gekommen? Übrigens, wenn jemand ein Prophet ist oder geistlich, dann kann er das erkennen, dass es ein Gebot des Herrn ist. Und schließlich, wenn er das nicht versteht, dann soll er es einfach nicht verstehen. Unglaublich deutlich und erstaunlich manchmal, wie dann Christen sagen, die Stelle ist eigentlich völlig unklar. Kann man in Bibelkommentaren lesen, die Stelle ist sehr unklar, sehr schwierig, eine der schwierigsten Stellen des Neuen Testaments. Ja gut, also muss man sich fragen, warum die so schwierig ist, wenn es so klar ist. Vers 39, daher, Brüder, eifert danach zu weissagen und wehrt nicht, in Sprachen zu reden. Also, Paulus sagt, Weissagen ist nützlich und die Sprachengabe, diese richtigen Sprachen, eine Gabe von Gott. Und jetzt sollt ihr nicht ins andere Extrem fallen und sagen, oh, das ist nicht nützlich, also das wollen wir nicht. Nur, das Problem ist heute, wo sind diejenigen, die eine wirkliche Sprache beherrschen, ohne sie gelernt zu haben? Die Wycliffe-Übersetzer wären froh, Gott würde so wirken. Aber er tut es nicht. Man muss in den Busch, man muss die Kinder mitnehmen, sie Malaria-Gefahr und vielen anderen Gefahren aussetzen und mindestens 15 Jahre hart arbeiten, bis man die Sprache beieinander hat und das Neue Testament. Und dann kommt das Alte. Aber Gott hätte die Sprachengabe geben können, zu Hause am Schreibtisch, am Computer, in irgendeiner eingeborenen Sprache und dann schicken nach Tadschikistan und die haben die neue Übersetzung so richtig, wie es klingen soll. Nein, Gott könnte es, aber tut es nicht. Das ist seine Souveränität. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Wir wollen noch zum Schluss beten.